Lola Punk. Punk in all seinen Facetten. Mit Felix Amrain auf meinmusikpodcast.de.
Willkommen zur zweiten Ausgabe Papa La Punk, dem Podcast über Punk, Punkrock, Hardcore und alles, was sich irgendwie in diesem Dunstkreis, in dieser Szene bewegt, hier auf meinmusikpodcast.de. Mein Name ist Felix Amrain und ich habe mir auch dieses Mal einen interessanten Gesprächspartner gesucht und mit dem habe ich am 14. Juli gesprochen via Skype und es war Gunnar vom Online-Fanzine Away From Life. Was Gunnar über Fanzines im Allgemeinen, über die Arbeit bei Away From Life erzählt hat, was er über das hauseigene Festival zu berichten weiß und alles andere, was wir noch besprochen haben, hört ihr in der nächsten 1 Stunde 20 Minuten. Wir sind etwas übers Ziel hinausgeschossen, aber es gab eben auch jede Menge zu bereden. Viel Spaß dabei. Wir sprechen heute bei Papa La Punk über Fanzines, sowohl damals als auch heute. Und dafür braucht es natürlich jemanden, der irgendwie bei so einem Fanzine arbeitet. Das Ganze findet heutzutage ja eher online statt. Und das Fanzine, von dem ich rede, heißt Away From Life. Und mein Gast heute ist Gunnar. Hallo Gunnar.
Hi Felix.
Ja Gunnar, fangen wir erstmal ganz kurz damit an, wer du überhaupt bist. Denn das ist, glaube ich, bevor wir uns jetzt eine Stunde unterhalten und die Leute uns eine Stunde zuhören, vielleicht ganz hilfreich. Also, wer bist du und was verbindet dich mit Punk und was ist Punk oder was macht Punk für dich überhaupt aus?
Ja, ich bin Gunnar, wie du ja schon richtig gesagt hast. Ich kann ja auch mal mit dem Alter weitermachen. 39 Jahre alt, ich komme aus der Region Hannover. Bin jetzt seit einiger Zeit schon bei Away From Life. Da werden wir ja wahrscheinlich nachher nochmal ein bisschen drauf eingehen. Was macht Punk und Hardcore für mich aus? Also es ist halt größtenteils einfach pure Leidenschaft, glaube ich. Es ist so der richtige Begriff dafür. Egal in welcher Lebensphase ich mich befand, es hat mir halt immer geholfen, egal ob Wut, Trauer loszuwerden. Es ist einfach ein ständiger, treuer Freund oder eine treue Freundin. Also so kann man es, glaube ich, am besten sagen.
Ja. Das ist doch auf jeden Fall, glaube ich, was, womit wir uns fast alle irgendwie identifizieren können. Du hast gesagt, Away From Life ist so ein bisschen ja unser Thema, beziehungsweise eben das Thema Fanzine ganz im Allgemeinen. Und Away From Life gibt es seit 2015. Simon hat es gegründet. Am Anfang war es, wenn ich richtig informiert bin, ja so ein Solo-Projekt. Du bist aber, glaube ich, auch schon fast seit 2015 dabei. Wie kam es denn dazu, dass es diese Seite überhaupt, ja, ins Internet geschafft hat, dass aus dieser oder das aus einer Idee tatsächlich dann eine Seite war, die auch 5 Jahre später noch besteht?
Ja, das war so ein bisschen fast Glück, muss man so sagen. Ich erzähle jetzt mal das so ein bisschen aus Simons Sicht, weil ich war zu dieser Zeit halt noch nicht da. Das war halt 2015 und Simon hat sich in seinem BWL-Bachelorstudium befand sich dort und ja, irgendwie fand er aber nie so recht ein Thema. Und ein Prof von ihm, der hat dann das natürlich auch mitbekommen, dass Simon da so ein bisschen, ich nenne es mal, rumwaberte und hat aber auch gleichzeitig mitbekommen, dass Simon sich mit Punk und Hardcore dermaßen identifiziert, dass sie versucht haben, da eine Schnittmenge draus zu machen. Also das Studium direkt mit der Leidenschaft von Simon zu verbinden. Und aus dieser Idee heraus ist dann im Prinzip die Seite entstanden. Und da hat dann der Simon auch seine Bachelorarbeit letztendlich auch drüber geschrieben, über diese Seite. Und ja, nach seinem Studium stand dann diese Seite dort, damals noch relativ mäßig programmiert, nenne ich es mal. Also es war wirklich, hat man auch gesehen, handgemacht, aber es war auch schön, es war sehr sympathisch, wie ich fand. Und ja, und dann war halt so die Frage, wie es weitergeht und warum nicht einfach weitermachen. So war wohl Simons Gedanke damals, also das kann ich nicht genau sagen, aber er hat halt auch gemerkt, es gibt mehr Mitstreiter. Also er hat als Solo-Projekt, wie du richtig gesagt hast, angefangen. Aus dem Freundeskreis kam dann noch einer mit dazu oder auch sein Bruder, der nochmal so ein bisschen im Beistand mehr seelisch geleistet hat sozusagen. Und ich kam dann auch 2015 dazu.
Ja, ich habe nochmal nachgeguckt. Dein erster Artikel war Shai Hulud Stream ihr neues Album am 8. Dezember 2015, sofern das tatsächlich der erste Artikel war. Das ist ja dann tatsächlich ja doch auch relativ zu Beginn schon gewesen.
Ja.
Wie hat sich's denn so seitdem entwickelt? Es ist ja durchaus so, dass es jetzt kein Zwei- oder Dreimann-Projekt ist. Es sind ungefähr 20 Leute, die daran beteiligt sind. Das ist ja durchaus dann schon eine sportliche Größe und auch eine Anzahl an Personen, mit der man ja eine ganze Menge Projekte wuppen kann. Und ja, wie ist so ein bisschen der Weg seitdem gewesen?
Da fange ich am besten mal ein Stückchen eher im Prinzip an und sag noch mal ganz kurz was zu meiner Vorgeschichte. Ich habe 2013 angefangen für In Your Face zu schreiben. Damals befand ich mich in meinem Studium der Elektrotechnik, welches grandios gescheitert ist, aber nicht aufgrund der Schreiberei. Und habe dann während des Studiums einfach die leere Zeit, die ich eigentlich mit Lernen hätte verbringen sollen, damit gefüllt für In Your Face zu schreiben. Ein auch sehr, sehr schönes Musikmagazin, wie ich immer fand damals. Dann ist In Your Face, wurde dann leider ja im Prinzip abgesetzt. Also das hat der Gründer, der hatte das viele, viele Jahre schon gemacht. Also das war wirklich das erste Online-Scene in dem Bereich, was ich kannte. Witzigerweise, was ich erst dann beim Schreiben herausgefunden habe, hat der zwei Straßen weiter von mir in Hannover gewohnt. Das fand ich sehr, sehr witzig. Und dass wir uns auch schon von Konzerten kannten, aber dann erst durch einen Mailverkehr im Prinzip geschnallt haben, wer der andere ist. Naja, ich hatte da dann geschrieben und war dann danach auf der Suche nach einem neuen Magazin. Habe dann auch bei einem anderen Magazin meine Heimat gefunden. Das war allerdings ein weiter offenes Magazin. Das heißt, es war auch dem Metal zugeneigt. Und da wollte ich dann so ein bisschen von weg, so, weil ich mich irgendwie nicht ganz so wohl gefühlt habe. Also es war auch ein tolles Team und so weiter. Aber ich konnte mich halt mit vielen Dingen wie Evanescence oder Nightwish oder irgendwas natürlich nicht ganz so identifizieren. Und da habe ich auch die News geschrieben und naja, wie das im News-Alltag so ist, man guckt im Internet so rum, was schreiben die anderen Magazine, habe ich irgendeine News verpasst und da bin ich dann über Away From Life gestolpert. Im Sommer 2015 war das und irgendwann habe ich festgestellt, dass ich mich mehr auf der Seite aufhalte als auf der, für die ich eigentlich schreibe. Und dann habe ich letztendlich auch den Simon gefragt gehabt, ob ich mitmachen konnte. Ich dachte erst, naja, der hat bestimmt ein riesen Team hinter sich und wer weiß, ob er mich überhaupt noch will. Es war aber überhaupt nicht der Fall. Also Simon hat das damals ganz alleine gewuppt, wirklich das ganze Schreiben, was mich sehr beeindruckt hat und auch nach wie vor heute beeindruckt, was der alles wegwuppt. Und dann bin ich halt dazugekommen, hatte durch meine zweijährige Tätigkeit bei den anderen Magazinen natürlich auch entsprechende Kontakte zu Labels und zu Bands schon geknüpft, was dem Ganzen natürlich sehr zuträglich war. Ja, und dann kamen nach und nach immer mehr Schreiber und Schreiberinnen dazu. Und es hat sich zu dem entwickelt, was es heute ist. Wir sind ein großes Team, ein sehr, ich würde sagen, inniges Team. Also ich habe ja auch Erfahrungen in anderen Magazinen, wie gesagt. Das ist ein Unterschied, denke ich, zu anderen Magazinen. Aber da gibt es auch noch andere Unterschiede. Ich sehe uns schon als teilweise als ein bisschen besonders an, aber es soll jetzt keine Selbstbeweihräucherung mehr werden. Also von daher, wir sind als Team stetig gewachsen. Und wenn da draußen noch irgendwer ist oder irgendjemand, der oder die Lust hat zu schreiben, dann gerne eine Nachricht an mich. Wir freuen uns.
Ja, verlinke ich natürlich auf jeden Fall dann in den Shownotes. Da könnt ihr euch dann an Gunnar wenden, wie das Ganze geht. Du hast es schon angesprochen, dieses Team ist peu à peu gewachsen. Was mir aufgefallen ist, als ich so durch die Teamliste scrollte, klingt so ein bisschen, als wäre ich hier voll stalkermäßig unterwegs gewesen, ist, dass das Team tatsächlich relativ flächendeckend über Deutschland verteilt ist. Und zumindest ist das mein Eindruck gewesen. Ist das eine bewusste Entscheidung auch gewesen, dass ihr schon irgendwie geguckt habt, wenn sich jemand beworben hat, wo kommt der her, kriegen wir vielleicht auch mal eine Region abgedeckt, in der wir niemanden haben, oder ist das tatsächlich einfach Zufall?
Das ist tatsächlich Zufall. Also das ist so, so gewachsen. Wobei mir auch aufgefallen ist, wir sind zwar recht gut über Deutschland verteilt, Aber es sind doch sehr viele aus dem Bereich Schweinfurt, komischerweise, wo ja der Simon auch herkommt. Also Leute, die Simon aber vielleicht gar nicht kennen, bewerben sich trotzdem bei uns. Und was ich sehr interessant finde, das Saarland ist auch ganz gut vertreten, was ja, sage ich mal, auch nicht so normal ist unbedingt. Ja, ansonsten sind wir wirklich so städtemäßig wirklich ganz gut unterwegs. Könnte ein bisschen mehr aus Norddeutschland sein, wie ich finde. Aber halt auch, um eine gewisse Bandbreite bei Konzertberichten, die im Moment ja leider nicht geschrieben werden können, abzudecken. Aber was ja noch nicht ist, kann ja noch werden.
Ja, du sprichst es an, Konzerte. Wir vermissen sie alle sehr. Aber mal gucken, wie sich das so entwickelt. Ansonsten, ja, Saarland und Schweinfurt. Nicht unbedingt so als Punkrock-Hochburgen irgendwie bekannt, aber manchmal ist es halt etwas komisch. Weil es ja ausgesprochener Hörerwunsch war, dass wir auch mal so ein bisschen Auflockerung zwischen reinbringen und natürlich, ja, vielleicht auch einfach ein bisschen mehr über die Gäste erfahren, wollen wir damit mal anfangen. Und als erste Frage, so völlig off-topic, muss natürlich so ein Klassiker kommen. Was war denn deine erste Platte?
Die erste. Die erste. Die erste Punk, tatsächlich, ich müsste jetzt im Plattenregal nachschauen. Die erste Platte, ich kann es tatsächlich nicht sagen. Ich kann es nur, also ich meine, also im Hardcore-Bereich war es auf jeden Fall Agnostic Front. Ich weiß aber gerade nicht, welches Album. Und als Punkrock war es Bad Religion, so ein altes, schäbiges Live-Mitschnitt-Ding. Also das war so ein Jahrmarktkauf. Das war mein erstes wirkliches Punk-Album, würde ich jetzt mal behaupten.
Das ist lustig, weil tatsächlich das erste, das ich mir richtig bewusst gekauft habe, ich habe davor so ein paar Ärzteplatten und sowas besessen, ja. Aber die erste CD, die ich mir richtig gekauft habe, war auch von Bad Religion. Und jetzt weiß ich ehrlich gesagt gar nicht mehr, wie die heißt. Das war nämlich diese komische, ich würde es jetzt mal Best-of-CD nennen, die sie irgendwann mal rausgebracht haben, wo irgendwie gefühlt so alles Mögliche drauf ist, was so auf den ersten Alben mal geil war. Und das hat man dann so wie in so ein Best-of gepackt. Ich weiß schon gar nicht mehr, wie die Platte hieß. Aber die liegt noch irgendwo, völlig zerbrochene Hülle und so. ja, das war, glaube ich, meine erste Punkrock-Platte.
Ich überlege gerade, ja, da gab es eine. Ich persönlich bin halt kein Freund von Best-of-CDs.
Ich wusste, glaube ich, nicht, dass das eine Best-of-CD ist. Ich glaube, ich habe sie einfach gekauft, weil, wahrscheinlich, weil sie günstig war. Ja. Irgendwie sowas. Und ich, da waren auf jeden Fall zwei, drei Lieder drauf, die ich gut fand. Und ich glaube, das war so, ich glaube, ich habe die in der Annahme gekauft, das wäre ein normales Album.
Ich weiß auch ja, noch, wie sie aussieht. Das sind ja manchmal immer witzige Zufälle dann.
Ich weiß leider überhaupt nicht mehr, wie sie heißt. Ich werde das herausfinden. Ich werde es in der nächsten Ausgabe auflösen. Lass uns mal darüber sprechen, was Fanzines für die Szene bedeuten, beziehungsweise vielleicht auch bedeutet haben und wie wichtig das Ganze denn überhaupt ist. Ich habe, als ich mich auf den Podcast vorbereitet habe, bin ich lustigerweise auf dem Goethe-Institut oder auf der Seite des Goethe-Instituts gelandet, was ich jetzt nicht unbedingt vermutet hätte vorher. Und da ist nachzulesen, dass es in den 80er Jahren über 300 Punk-Fanzines in Deutschland, also allein in der BRD, nicht in Deutschland, in der BRD gab, was mich schon irgendwie ein bisschen beeindruckt hat. Es ist nicht so, dass es heute überhaupt keine gedruckten mehr gäbe, aber sie sind natürlich schon deutlich weniger geworden. Wie schätzt du das überhaupt ganz generell ein? Wie wichtig ist es, dass es Fanzines gibt in der Szene?
Also ich denke, es ist unabdingbar sogar, dass es Fanzines gibt, um diese Gemeinschaft zusätzlich auch zu fühlen und informiert zu sein, dass man halt auf dem gleichen Nenner ist, was vieles angeht. Also jetzt nicht nur was Bands angeht, sondern was halt allgemein Aktivitäten angeht und ja, die Leidenschaft über die reinen Bands hinaus, über das Fansein hinaus. Also es ist ja nicht im Prinzip jetzt wie bei der Bravo oder wie es bei der Bravo mal war, dass man jetzt sagt, man ist Fan von Band XY einfach nur und das war's ungefähr. Also es geht ja weit darüber hinaus, der gesamte Lebensstil, die Subkultur, die mitschwingt, da zählt halt einfach ganz viel mit. Und ich persönlich habe in meiner Jugend über Fanzines, ich komme aus dem flachen Land gebürtig, also aus dem Nirgendwo. Früher hat man gesagt Zonenrandgebiet, also genau an der Grenze zwischen Niedersachsen und Sachsen-Anhalt, wo wirklich nichts los ist oder naja, los war. Mittlerweile ist immer noch nicht besonders viel los. Und dort ja, waren Fanzines im Prinzip das, was mich an große Städte, an die Schmelztiegel des Punk und Hardcore sozusagen gebunden hat. Also ich habe die letztendlich dann immer bestellt mit Porto im Briefumschlag und habe halt gegen die Briefmarken dann Fanzines zurückgekriegt. Ja, und so war das dann für mich als Dorfpunk, sage ich mal, wirklich die Verbindung. Heutzutage ist das natürlich durchs Internet und allgemein durch die Medien ein bisschen anders gestrickt. Nichtsdestotrotz haben Fanzines halt nichts an Wichtigkeit in der Szene verloren. Ich finde es halt nur immer schade, dass es nur noch sehr wenig Läden gibt, wo man tatsächlich Fanzines auch kaufen kann. Klar, kann ich die im Internet jetzt, wie das Zap oder so, kann ich das bestellen, aber es fühlt sich doch anders an, wenn ich in meinen Plattenladen reingehe und da dann 5 Fanzines rumliegen und ich die halt dann für 1,20 Euro halt so mitnehme und auch noch eine Platte dabei habe und mich mit dem Plattenhändler, der Plattenhändlerin auch noch entsprechend austauschen kann, vielleicht über das Zine. Also das ist halt einfach ein großer Unterschied, auch nochmal zu uns als Online-Zine, ne? Also dieses Printmedium. Also ich bin ein großer Freund des Printmediums.
Ich hatte dir ja, Gunnar, bevor wir uns überhaupt unterhalten haben, eine Mail geschrieben und hatte dich gebeten, dass du dir 4 Lieder aussuchst, weil es ist ein Podcast über Musik oder irgendwie im weitesten Sinne über Musik und wie schlimm wäre es, wenn da keine Musik drin vorkommt. Und deswegen hast du dir 4 Lieder ausgesucht und wir wollen einfach mal mit dem ersten anfangen, das du gewählt hast. Ich habe dich völlig Genre oder Themen freigelassen. Du hast Lieder ausgewählt, das kann ich vorwegschicken, die ich zu 3/4 sehr geil finde. Warum ist deine erste Wahl auf Bad Religion gefallen und auf dieses Lied?
Weil es im Prinzip meine erste wissentliche Berührung auf jeden Fall mit Punkrock war. Also ich hatte vorher über meinen Cousin er war Mettler, ne, er war so ein klassischer Kuttenträger damals. Die ganze Schule hatte Respekt vor ihm und ich bin ihm dann so ein bisschen gefolgt und habe dann auch Metal gehört und auch viel so einen komischen True-Metal-Scheiß dann damals, irgendwie so Manowar und Blind Guardian und was weiß ich nicht, was da alles war. Und mein Cousin hatte mich dann mal an die abstürzten Brieftauben damals rangeführt. Hat gesagt, hier Mensch, hör dir das mal an. Und dann hat er mir auch eine Kassette von den Toy Dolls überspielt, weil er irgendwie nur nach außen hin anscheinend Mettler war, nur um cool zu sein, um diese Kutte zu tragen, weil im Herzen, glaube ich, war er Punkrocker. Aber da hatte ich halt schon mal so ein paar Berührungspunkte, so ein bisschen mit Punkrock. Und dann bin ich über unseren Jahrmarkt gegangen, halt, der irgendwie einmal im Jahr stattgefunden hat. Und ich war halt eigentlich da, um natürlich mit Mädels im Kettenkarussell Kreise zu drehen. Und da gab es immer so einen CD-Händler. Also das war kein richtiger CD-Händler, weil das waren halt alles illegale CDs. Das waren irgendwelche Live-Mitschnitte von irgendwelchen Konzerten. Und dann habe ich halt diese CD von Bad Religion gefunden, eine Live-CD. Und da dachte ich, die muss ich haben, weil das Cover halt mich total angesprochen hat. Halt natürlich mit dem Crossbuster, das war halt gegen jegliche Norm und das hat mir natürlich gefallen innerhalb der Pubertät. Und es war eine unglaublich schlechte Aufnahme, aber nichtsdestotrotz, 21st Century Digital Boy hat mich so abgeholt in dieser selbst in dieser Scheißqualität, das war unglaublich. Ich habe dann mir eine Kassette aufgenommen, wo wirklich auf einer Seite nur dieses Lied drauf war, was ich dann immer beim Rasenmähen in entsprechender Lautstärke gehört habe. Also das war auf der A-Seite, auf der B-Seite war die Kill 'Em All von Metallica. Und ja, also es gibt auch kein Lied, glaube ich, was ich so oft gehört habe wie dieses. Und als dann das Lied auch 1994 auf das Stranger Than Fiction drauf war, also dann das erste wirkliche Studioalbum von Bad Religion, was ich mir gekauft habe, ja, dann war es um mich geschehen. Also das war wirklich, dann hatte der amerikanische Punkrock, hatte mich da voll und ganz, und ich war einfach nur beeindruckt und konnte nicht mal loslassen, und seitdem lässt mich auch Bad Religion nicht los. Also das ist einfach eine Band, die dauerhaft die Messlatte so hoch hält, da kann man einfach nur den Hut vorziehen und auch nach wie vor live einfach wirklich so eine Stimmung transportiert. Ich finde es großartig.
Ich kann das gut nachvollziehen. Tatsächlich, wenn man mich fragen würde, welches Bad Religion Lied man sich unbedingt anhören würde, würde ich, glaube ich, entweder 21st Century Digital Boy oder I Want to Conquer the World nehmen.
Ja, auch großartig, auf jeden Fall.
Ich weiß auch nicht, das sind so die beiden Lieder, die sich so in mein Gedächtnis gebrannt haben von Bad Religion, dass ich die bedingungslos jedem ans Herz legen würde.
Wobei es auch, glaube ich, nur über die Jahre ein bisschen so gekommen ist, weil man die einfach dann über die Jahre so oft gehört hat, weil auch die, ich glaube, auch auf den letzten Alben sind wirklich Lieder drauf, die es zu richtigen Klassikern bringen können. Also da kann auch was draus wachsen. Also gerade die True North finde ich unglaublich gut.
Will ich überhaupt nicht absprechen. Es ist wahrscheinlich wieder auch so ein bisschen die rosarote Brille der Erinnerung. Aber wir wollen natürlich nicht nur darüber reden, wir wollen ja auch mal reinhören, und darum jetzt Bad Religion mit 21st Century Digital Boy, erschienen 1990 auf ihrem Album Against the Grain, veröffentlicht von Epitaph.
Starting Grid, der Formel-1-Podcast mit Kevin Scheuren und Dennis Lewandowski. Mit Interviews.
I have everything on paper required to win the World Championship.
Und Analysen.
Taktik und Ferrari, klappt nicht immer gut.
Vor und nach jedem Grand Prix. Starting Grid, der Formel-1-Podcast mit Kevin Scheuren und Dennis Lewandowski. Keep racing. Auf meinsportpodcast.de und überall, wo es Podcasts gibt.
Würdest du sagen, dass die Bedeutung früher, du hast es ja angesprochen, in so Zeiten vor dem Internet, also ich bin 10 Jahre jünger ungefähr als du, für mich ist das ja schon so ein bisschen anders, ne? Ich bin in einer Zeit groß geworden, als es das Internet eigentlich die ganze Zeit auch immer gab, natürlich nicht in der Hosentasche wie heute, aber ich hatte mehr oder weniger seit meinen Teenagerjahren immer Zugriff auf das Internet, und seitdem es das Internet flächendeckend, würde ich sagen, in Deutschland gibt es auch Online-Scenes. Und deswegen, klar, so in den Anfangstagen hat man gerade in so eine Mail-Order oder sowas, ich weiß noch immer, wenn man so im Nix gut geblättert hat, ne, und dann wahlweise entweder, weil es Taschengeld knapp war, einfach billige Platten bestellt hat, die dann manchmal eben auch entsprechend waren, oder ob man eben gezielt geguckt hat, weil man hat irgendwo eine Rezension gelesen. Aber tatsächlich war das Print-Fanzine für mich ist eigentlich erst eine Geschichte, die ich so mit den 20ern, in meinen 20ern entdeckt habe. Würdest du sagen, dass das früher eine noch wichtigere Rolle eingenommen hat, einfach weil es eben sowas wie das Internet nicht gab?
Wichtiger. Das ist jetzt eine gute Frage. Also ich für mich kann halt sagen, dass es wichtiger war. Also ich würde schon sagen, aber auch dort würde ich vom Verallgemeinern einfach gerne Abstand nehmen. Andere Leute haben vielleicht gesagt, das war totaler Blödsinn, und ja, haben vielleicht nur die Spaßkreuzworträtsel da drin gemacht oder so. Aber für mich war es definitiv von Anfang an eine wichtige Sache, weil ich halt gar nicht sonst informiert gewesen wäre. Dadurch, dass mir halt einfach, wir waren zu zweit als Dorfpunkrocker da vom Bauernhof, und naja, wir konnten uns halt schlecht gegenseitig informieren. Also wir haben uns ja im selben Kosmos bewegt, ne? Hier und da mal ein kleines Konzert irgendwo in Bad Bodenteich oder vielleicht mal in Gifhorn, aber ansonsten ja, war da nicht viel. Und es gibt so einen ganz prägenden Moment für mich. Da habe ich von den Mimis eine Single bestellt, Nie wieder Faschismus oder Nie wieder Krieg, Nie wieder Faschismus. Naja, auf jeden Fall eine Single, zusammen mit 10 kleine Nazischweine von Slime und Heiter bis Wolkig. Und da war dann zum Beispiel einfach nur ein Infozettel drin, dass sich die abstützenden Brieftauben trennen. Also es war einfach nur im Prinzip ein Zettel, wo drauf stand, schön war es mit euch, wir verabschieden uns und das war es mit den abstützenden Brieftauben. Naja, und darüber dann diese Infos zu kriegen, das war schon anders, spannend und auch gut oder toll, wenn ich so zurückblicke, aber in dem Moment habe ich es ja auch gar nicht anders wahrgenommen und im Nachhinein ist ja die Vergangenheit eh immer gülden.
Ja, die rosarote Brille der Erinnerung, ja, genau. Wer kennt sie nicht, früher war alles besser. Sprechen wir mal darüber, du hast einen Punkt angesprochen, den ich persönlich so, als ich über diesen Podcast und mit wem möchte ich reden und Thema Fanzine und so weiter nachgedacht habe, gar nicht so auf dem Schirm hatte. Weil mein Gedanke war so, wie wichtig sind Fanzines heutzutage überhaupt für Bands? Das war so mein Hauptgedankengang, gerade für kleine Bands. Weil in Zeiten, in denen es Facebook und Twitter und Instagram und Soundcloud und weiß der Geier was alles gibt, ist ja jeder ein Stück weit auch seines eigenen Glückes Schmied. Aber du hast den Punkt angesprochen und den finde ich sehr interessant, dass ein Fanzine, völlig richtig, viel mehr ist als nur eine Besprechung von Bands, Konzerten und Festivals und von Interviews und so weiter, sondern eben ja auch ein Stück Szene und Szene-Themen transportiert. Ist das neben all dem News-Charakter, den viele Fanzines und den natürlich auch ihr habt, das ist, kriegt man ja mit, wenn man auf eure Seite klickt, ist das vielleicht der wichtigste, jetzt sage ich schon wieder der wichtigste, aber ist das vielleicht tatsächlich ein nicht zu vernachlässigender Punkt, der so einem Scene innewohnt oder innen wohnen sollte, damit es nicht nur reines Infotainment quasi ist?
Definitiv, weil ich möchte mich ja auch über das Scene, was ich mache oder was ich mitgestalte, ich mache es ja nicht, auch ein bisschen definieren und auch ein bisschen vielleicht ein Stück selbst darstellen. Und da ist es natürlich ganz, ganz wichtig, dass es über den eigentlichen News-Charakter auch hinausgeht. Oder natürlich ist es ganz wichtig, kleine Bands zu supporten, keine Frage. Aber nichtsdestotrotz ist es ja auch viel mehr. Also es ist ja, die Musik ist klar die Leidenschaft, die uns verbindet. Aber es gibt halt noch einen ganz großen Zusammenhalt darüber hinaus. Also jeder, der sich auf Festivals, Konzerten bewegt, aus diesem Genre, der weiß, glaube ich, was ich meine. Also dieses Gefühl, einfach aufzuatmen, wenn man einen Acker oder eine Halle betritt und einfach so einmal auszuatmen und jetzt bin ich zu Hause, jetzt kann ich sein, der ich bin und muss mich nicht auf der Arbeit anders bewegen oder auch im Familienkreis eventuell. Also meine wahre Natur kommt halt in der Regel erst dann tatsächlich raus. Es ist nicht, dass ich mich dann in meinem Privatleben verstelle oder so, weiß Gott nicht. Aber ich bin natürlich in meinem Job ein anderer. Also das kann ich in meinem Arbeitsleben, weiß Gott, nicht ausleben und ich sollte auch meine Band-Shirts und so weiter nicht in meinem Arbeitsleben tragen. Das funktioniert halt leider so nicht. Und da ordne ich mich meiner zweiten Leidenschaft der Berufung halt auch ein bisschen unter.
Das kann wahrscheinlich so manche oder so mancher sehr gut nachvollziehen. Spielen wir mal die zweite Runde Off-Topic-Fragen. Was war denn das beste Konzert, auf dem du jemals warst?
Das beste Konzert... Da gibt es zwei, die ich nennen müsste. Beide tatsächlich bei Schier Heinz, haben auch beide stattgefunden. Das eine waren The Real McKenzies. Unglaublich gut. Es waren alle Leute unglaublich betrunken, Band inklusive, also der Dudelsack-Spieler hat, hat auf dem Merch-Tisch gekotzt. Der Mr. Paul McKenzie hat auf der Bühne einen Fan, der auf die Bühne gekommen ist, mit einem Schottenrock und der allerdings einen Schlüpper unter hatte, hat er aus dem Stand einfach mal niedergestreckt mit einem Schlag. Da sind sehr, sehr legendäre Geschichten auch passiert im Freundeskreis und so. Also das war einfach auch mit dem ganzen Drumherum, das war eine unglaubliche Nacht. Eine Nacht, die ich nie vergessen werde. Und dann auch im Beispiel Heinz, wie gesagt, die Malones, eine Ramones-Coverband. Und das war im Sommer. Es waren, keine Ahnung, 40, 50 Grad da unten im Keller. Es war unglaublich heiß. Schon nach dem ersten Song waren alle T-Shirts durchnässt. Und der Keller ist halt sehr, sehr niedrig. Das heißt, man konnte im Stand, also vor dem Umbau, konnte man im Stand an die Decke springen. Und da waren halt lauter Heizungsrohre, denen man sich dann immer langhangeln konnte. Irgendwann waren dann an der Decke mehr Leute als im Publikum, weil alle Leute unter der Decke hingen. Und das Problem war, dass da auch Neonröhren hingen und manche Leute dann die Rohre mit den Neonröhren verwechselt haben und ab und zu mal so ein Glasscherbenschauer auf einen runtergeprasselt ist. Also es war ein Gemetzel aus Schweiß und Blut. Aber wir auf jeden Fall, also ich kann nur für uns sprechen, wir sind alle gesund nach Hause gegangen.
Das finde ich relativ respektabel, weil ich mal erlebt habe, wie eine zerbrochene Neonröhre jemandem in die Hand gefallen ist. Und das ist einfach viel schärfer. Das ist wie ein Skalpell. Hat nichts mehr mit einer normalen Scherbe zu tun. Und das schneidet so tief in die Hand. Also Respekt, dass da nicht mehr passiert ist.
Betrunkene haben halt meistens Glück.
Ja, Betrunkene halt und so. Kleine Kinder, ja.
Genau.
Lass uns mal darüber sprechen, weil wir es jetzt schon so ein bisschen angeschnitten haben. Auch kleine Bands, News-Charakter und so weiter. Wie wichtig oder wie schwierig ist es, das ist vielleicht die richtigere Frage, wie schwierig ist es, dass die Waage hält, dass man vielleicht Multiplikator für kleine Bands auf der einen Seite sein möchte, aber auf der anderen Seite natürlich auch die News der großen Bands bespielen will. Also das ist, glaube ich, relativ leicht erstmal zu beantworten, dass es natürlich viel mehr News über bereits bekannte Bands gibt, als es kleine Bands, die aufstreben, jemals geben wird. Also es ist halt einfach mehr Etabliertes da, als nachkommt, glaube ich. Wie schwierig ist es, dass man da irgendwie versucht, ein gesundes Mittelmaß zu finden, dass, wenn jetzt hier demnächst, hab ich auf eurer Seite gesehen, ja, kommt ein neues Album von 100 Kilohertz, dass das nicht irgendwo im News-Wust untergeht zwischen die Baboon-Show hat ein neues Video und das Punk-Rock-Holiday bestätigt Band XY für 2021. Wie schwer ist das und wie gut kriegt ihr das gehandelt oder wie sehr habt ihr überhaupt den Fokus darauf?
Das ist tatsächlich sehr schwer. Das liegt zum einen daran, dass natürlich, wenn News an uns herangetragen werden, also von den Agenturen und Labels, da kriegen wir halt dann die News, ich sag mal jetzt zur Baboon Show oder irgendwas. Und das ist halt hundertprozentig aufbereitet, ne? Also das ist wirklich detailliert. Wir machen nicht Copy-Paste, das nicht, aber du hast alle wichtigen Daten und Fakten halt auf einen Blick. Bei einer kleineren Band, wenn wir dann zum Beispiel einfach eine CD oder ein MP3 mit einem kleinen Infosheet oder sowas zugeschickt bekommen, ist es natürlich viel schwieriger oftmals, da nochmal Inhalt rauszufiltern. Oder wenn jetzt zum Beispiel eine E-Mail kommt von Band XY aus Bottrop-Kirchhellen, die sich halt kurz vorstellen, wir machen Bierpunk und haben hier mal dieses Tape aufgenommen. Und auch wenn mir das Tape gefällt, sehe ich zu, dass ich das irgendwie unterkriege oder dass wir das unterkriegen. Aber natürlich ist es trotzdem so, dass da noch relativ viel Arbeit hintersteckt, weitere Infos zu kriegen, weil wir natürlich auch den Leserinnen und Lesern entsprechende Inhalte liefern wollen und nicht, Band XY hat halt hier so eine Kassette aufgenommen. Es soll ja auch ein bisschen Inhalt sein innerhalb der Artikel. Das ist halt zum einen schwer und wir wollen da wirklich sehr die Waage halten und auch kleine Bands noch stärker unterstützen immer wieder. Nur ein Großteil der Leser gehen natürlich, also die Leser und Leserinnen, die kriegst du halt über die großen Bands. Also wenn du dir einfach die Zahlen anguckst, wie viele Leute die Artikel über das Punkrock Holiday lesen und wie viele Leute über 100 Kilohertz zum Beispiel, da siehst du halt, worüber wir die Leute kriegen. Und deshalb nimmst du die Großen, um halt Leute zu ziehen und auf Kleine aufmerksam zu machen. Die Kleinen halt einfach in diesem Wust mittlerweile sehr untergehen. Es gibt so unglaublich viele Plattformen, wo sich so unglaublich viele Bands tummeln, unglaublich viele gute Bands tummeln. Da den Überblick zu behalten oder wirklich die Guten rauszufiltern, ist halt einfach sehr, sehr schwer. Und wir hoffen, dass wir das halt einigermaßen hinkriegen, dass wir da die Waage halten und arbeiten da auch stetig dran. Also es gibt so ein paar Themen, die bei uns immer ganz oben auf der Liste stehen und zu denen wir Ideen entwickeln wollen. Und das ist halt ein Punkt, der ganz weit oben steht.
Machen wir doch damit direkt noch ein bisschen weiter. Es ist kein Hexenwerk irgendwie, wenn man ein Review von euch haben möchte. Das gibt's in den FAQs, ist das beantwortet. Wie kann ich ein Review bei Away From Life bekommen? Was muss ich dafür tun? Und da ist dann mehr oder weniger alles erklärt für Band XY oder auch für Autor XY oder Filmemacher. Und da steht was drin, über das ich so ein bisschen gestutzt habe und über das ich mir so ein bisschen den Kopf zerbrochen habe. Nämlich, dass wenn man ein Album, Demo, EP, was auch immer dahin schickt, dass das Ganze ein physischer Tonträger sein muss. Und dann habe ich darüber nachgedacht, was ich davon halte. Und ich kann zum einen verstehen, dass diese Entscheidung von euch gefällt wird, weil natürlich das so ein Stück weit auch verhindert, dass jedes schrammelige MP3-File irgendwie für den neuesten Scheiß gehalten wird und man damit so ein bisschen zugespammt wird. Auf der anderen Seite habe ich darüber nachgedacht, dass es ja auch Bands gibt, die eben irgendwo im Niemandsland der Geschichte wohnen und letzten Endes quasi ein komplettes Album produzieren, das aber einfach nur nie drucken lassen, wo es auch ein Artwork als PDF und so weiter dann gibt, das ja dann aber auch daraus fallen würde. Wieso habt ihr euch dafür entschieden und wie rigoros zieht ihr das durch?
wir haben uns dazu entschlossen, diese ganzen Review-Geschichten, die landen letztendlich alle bei Simon. Also das Simon hat im Prinzip zwei Wohnorte und zu Hause bei ihm, da kommen wirklich tonnenweise CDs tatsächlich auch an. Und die zu sichten ist halt wirklich schon sehr viel Arbeit. Und wenn da zusätzlich halt noch die MP3s dazukommen würden und eine Sichtung von E-Mails, wo das Postfach eh schon aufgrund von Agenturen, Labels, anderen Bands und so weiter überquillt, den Überblick zu behalten, ist schier unmöglich. Ich habe es ja eingangs schon mal gesagt, ich bin total beeindruckt, was Simon so wuppt. Nach wie vor ist das unglaublich. Ich weiß nicht, ich glaube immer, der schläft nicht oder er kann sich zweiteilen. Selbst zu meiner Zeit, als ich noch Student war, habe ich nicht das an Inhalt rausgehauen, was der raushaut und was er halt nebenbei auch noch macht. Schüttelt dann aus dem Ärmel noch irgendwelche Ideen, wie jetzt dann, gut, das hat er mit zwei, drei Freunden gemacht, aber trotzdem ist Away From Life Streets oder so, was er, und dann machen wir dies und dann machen wir das. Unglaublich. Und um das überhaupt irgendwie handeln zu können, haben wir uns letztendlich dazu entschlossen. Und das ist auch nicht nur für, das gilt generell, also auch für große Bands, ne? Das müssen wir auch ganz klar sagen. Wir ziehen da, machen da im Prinzip keinen Unterschied, weil viele große Agenturen gehen mittlerweile dazu über, nur noch als also einen Stream zur Verfügung zu stellen, zum Beispiel, wo ich die Labels und die Agenturen auch teilweise verstehen kann. Und es ist in der Vergangenheit natürlich auch mal vorgekommen, dass ein neues Album von, keine Ahnung, Raised Fist, wem auch immer, schon vorher durchgesickert ist. Weil die halt vorher schon das Album irgendwie auf der Platte hatten oder halt physisch vorliegen hatten. Nichtsdestotrotz ist es halt als Stream wirklich, um wirklich ein gutes Review zu schreiben, eine Katastrophe, weil teilweise ist es so, dass man dann auch diese Platte nur zweimal anhören kann, danach ist die geblockt. So, wer sich wirklich intensiv mit Alben beschäftigt hat, der weiß, das funktioniert nicht. Punkt A, mit zweimal durchhören, weil nach dem zweiten Mal durchhören kann ich vielleicht eine grobe Tendenz sagen, aber wie oft ist es halt mir persönlich schon passiert, dass ich ein Album erst nach dem 10. Mal oder auch nach dem 20. Mal hören total geil fand, weil man erst sich reinfühlen musste. Und da ist es halt eine totale Katastrophe. Und das andere ist halt, dass es einfach, ich habe halt nicht dauernd Internet, wenn ich mit dem Auto unterwegs bin. Also ich höre die Alben dann vorwiegend auf dem Weg zur Arbeit und auf dem Weg zurück, weil da habe ich halt wirklich Zeit und kann das intensiv hören. Da kann ich es halt so nicht machen über den Stream. Ne? Das ist halt einfach eine Katastrophe. Und da ist es halt einfach das Thema der Gleichbehandlung. Ne?
Ja, durchaus verständlich. Das hat mich gerade daran erinnert, dass ich vor einigen Jahren mal ein Album bekam, auch so zum Rezensieren. Und in diesen MP3s war so ein Trademark drin, wie so ein, damit man das nicht eben, also wenn man es weiter veröffentlicht, damit es nicht so richtig gut klingt. Und es war total furchtbar, weil man keine gute Rezension schreiben konnte, weil an markanten Stellen immer dieses Voice-Over-Dingens da drin war und du dachtest dir nur, cool, ich würde jetzt gerne was darüber schreiben, aber ich verstehe den halben Refrain nicht. Und das war natürlich richtig geil. Sowas gibt es dann auch. Auf jeden Fall nachvollziehbar. Kann ich verstehen, dass ihr das so macht. Haben wir das auch geklärt. Ich denke, wir sind an einer guten Stelle, um wieder ein bisschen Musik zu hören. Du hast uns noch ein Lied logischerweise mitgebracht. Welches ist es diesmal?
Ja, nachdem die Liebe für den amerikanischen Punkrock halt aufgeflammt ist und ich ja vorher schon den deutschen Funpunk sehr abgefeiert hatte, kam dann der Moment, als ich den deutschen Politpunk für mich entdeckt hatte. Und das war dann, als Slime 1994 die Schweineherbst veröffentlicht hat, die einfach definitiv seinesgleichen sucht, in meinen Augen. Weil einfach diese Lieder, allein Schweineherbst dann als Opener, der so eine Aggressivität, also der Dirk, der in dem Moment wirklich diese Wut auf den Herbst damals und auf die Scheiße, die dann damals in Rostock und Mölln und so passiert ist, so rauskrächzt, also finde ich unglaublich stark, natürlich Gewalt als Klassiker, also jeder, der das auf Gitarre spielen konnte, der hat am Lagerfeuer abends dann die Mädels gehabt, das war einfach grandios. Und auch die ganzen anderen Lieder auf diesem Album, Gewalt zusammen, also da sind so viele Lieder, die nach wie vor in meinem Kopf, wirklich, ich wach morgens nach dem Schlafen auf und habe diese Lieder im Kopf, da fehlen mir schlichtweg die Worte. Und ja, deshalb musste jetzt natürlich auch Schweineherbst dabei sein, auch mit dem gleichnamigen Titel. Im Übrigen auch, was ich ganz interessant finde, ist, ich war auch ein großer But Alive-Fan und halte ganz viel von Markus Wibusch und seinem Songwriting, und das Lied Aufrecht gehen ist tatsächlich auch aus seiner Feder, was auf diesem Album ist. Nur leider dadurch, auch Ben Ketka, natürlich die Texte alle noch toll, aber wie hat Markus Wibusch mal gesagt, dies ist kein Zeige, sondern ein Mittelfinger oder die Feigheit hat einen Namen, linksliberal. Wir sind Ketka teilweise halt einfach nicht politisch genug. Aber wir reden ja nicht über But Alive und Ketka, sondern über Slime und das großartige Lied Schweineherbst.
Ja, und da wollen wir natürlich ganz genauso reinhören wie vorhin schon bei Bad Religion. Schweineherbst von Slime vom gleichnamigen Album. 1994 bereits erschienen auf Indigo und das Ganze klingt so.
Einfach weggesehen! Was war's? Mein Name schwarz zur Schau, sein Alten von oben frei. Ich seh dich aus dem Fenster, hört mir die Welt von dieser Heuchelei. Deutschland, mein Name schwarz zur Schau, ein Alten von oben frei. Mensch, nicht von dieser Heuchelei.
Er war ein Nationalheld, ein Vorbild, der Kapitän, der Südafrika vereinen sollte. Doch dann verkaufte er den Sport für eine Lederjacke. Hansi Cronje, gefeierter Cricketstar, ein Mann wie Franz Beckenbauer, nur in Südafrika und dann gestürzt wie ein Betrüger. Spielmanipulation, Wettmafia, ein tödlicher Flugzeugabsturz. Unfall oder Mord? Tatort Sport, die neue Episode. Hansi Kronje verriet den Sport für eine Lederjacke. Jetzt hören, überall, wo es Podcasts gibt.
Du hast schon angesprochen, Thema Labels, Bands, Promo, Veranstalter. Da gibt es Newsletter, da landet man drin und dann bekommt man da auch eine ganze Menge um die Ohren gepfeffert. Wie war das denn vielleicht auch in den Anfangstagen? Wie proaktiv seid ihr da auf diejenigen zugegangen? Oder ging das auch relativ schnell, dass man da gemerkt hat, hey, da ist so eine Seite, die machen gute Arbeit, wir gehen auf die zu? Oder war das vielleicht auch so ein Wechselspiel? Und ja, wie funktioniert der Aufbau so einer Seite? Wie vernetzt man sich da?
Das sowohl als auch. Also es gibt Agenturen, die wirklich sehr schnell erkannt haben, wer hinter welchen Magazin sitzt, also wirklich die, wo man dann auch direkt volle Unterstützung, auch egal, was das für wilde Ideen waren, bekommen hat. Und das ist halt auch nach wie vor so. Also wir arbeiten mit ein paar Agenturen wirklich seit Jahren hervorragend zusammen. Ich möchte jetzt keine Werbung machen, ne? Aber also Uncle M wäre da zum Beispiel ein Label, was da auf jeden Fall zu nennen wäre. Also die kenne ich halt aus meiner Arbeit beim vorherigen Magazin. Da war ich, im Prinzip habe ich die betreut. Und jetzt dann bei Away From Life 2015 war Uncle M dann nicht mehr in meiner Betreuung, aber nach wie vor, man kennt sich. Und wenn man mal irgendwie, dass ein Kollege oder eine Kollegin im Urlaub ist, das Label dann nochmal mit übernimmt, dann ist man auch sofort wieder drinne und mit den alten Leuten im Kontakt. Oder es ist von einer anderen Agentur, eine, mit der ich jahrelang zusammengearbeitet in Anführungsstrichen, die dann zu Cargo Records gegangen ist und so. Also die Leute, die in diesem Bereich arbeiten, die wechseln schon relativ häufig den Arbeitgeber oder halt auch den Praktikumsgeber, muss man sagen, weil oftmals läuft das irgendwie auch auf Praktikumsbasis oder so. Aber nichtsdestotrotz bleiben sie halt immer in diesem Genre oder in dieser Blase um einen herum. Und dadurch geht dieses Vernetzen sehr, sehr schnell tatsächlich. Dass der eine kennt den, der andere kennt den, ach daher. Und dann geht man noch auf ein Festival und trifft dann Person XY mit Person AB oder so. Also das ist halt, geht halt wirklich sehr, sehr schnell. Ich habe das gerade einmal angesprochen. Bei uns ist es letztendlich so, dass wir die Agenturen, damit es überhaupt handelbar ist, verteilt haben auf mehrere Köpfe, auf mehrere Schultern, so dass wir auch mehr oder weniger ständig erreichbar sind. Also wenn dann mal jemand im Urlaub ist für 2-3 Wochen und einfach mal so Offline-Wochen machen möchte, was ja auch mal wirklich gut tut, dass die Agenturen trotzdem einen Ansprechpartner beim Magazin haben. Und das ist halt, glaube ich, wirklich ganz, ganz wichtig, weil das ist ein sehr schnelllebiges Geschäft. Und wenn so ein Interview zu einer Band, das bringt nichts, das sind 2 Monate nach Albumveröffentlichung irgendwie rausbringen. Da fällt mir gerade ein, ich muss noch das Interview mit den Real McKenzies fertig machen. Wisst ihr, da haben wir schon wieder eine Baustelle. Und so funktioniert dann im Prinzip dieses Vernetzen. Und auch wenn man jetzt an ganz große herantritt, ich sag jetzt mal Fat Records zum Beispiel, also da schreibt man tatsächlich einfach eine E-Mail hin an eine Dame und man erhält Antwort. Und wenn sie möchten oder wenn man selber will, dann schicken sie einem auch die CDs halt über den großen Teich hierher. Ist letztendlich nicht notwendig, weil Fat Records natürlich hier auch Promo-Agenturen hat, die betreuen, aber manchmal für manche Themen gibt es halt keine Promo-Agentur dann in Deutschland und dann kann man es auch direkt dort anfragen. Also es geht halt wirklich sehr, sehr reibungslos und die Leute sind sehr gesprächsbereit in der Regel. Es gibt natürlich auch andere Agenturen und es gibt halt natürlich auch einfach Arschlöcher in diesem Bereich, das muss man ganz klar sagen.
Ja, es wäre ja auch ein Wunder, wenn es nicht so wäre. Du hast es jetzt so ein bisschen schon angedeutet, ihr habt das schon ja alles auch sehr durchorganisiert, einfach auch ob der Menge an Informationen, an Nachrichten und so weiter. Bei allem Hobby, das ist, wie viel Arbeit ist das tatsächlich auch?
Puh, das ist eine Frage. Es ist schon an manchen Stellen Arbeit. Also auch hier kann ich wieder nur für mich sprechen. Mich selber stresst es manchmal tatsächlich, wenn ich dann, oh scheiße, und jetzt hast du das Interview zugesagt und das hast du zugesagt. Und ich tue mich zum Beispiel mit Übersetzen relativ schwer. Ich sag mal so, ich bin so ein Drunken Speaker. Also ich kann, wenn ich besoffen bin, hervorragend Englisch sprechen. Wenn ich nüchtern bin, nicht so. Naja, und das ist halt, Interviews übersetzen oder gar Interviews führen, immer im besoffenen Kopf, ist halt ziemlich blöd. Entweder weil man sich nicht mehr dran erinnern kann oder man kann sich dann auf den Aufnahmen hinterher selber nicht mehr verstehen oder man kann seine Schriften nicht lesen, wie auch immer. Also bei Useless ID war ich einmal stark angetrunken. Das war im Nachhinein echt nicht einfach, das auseinander zu klabüstern. Worauf wollte ich jetzt hinaus?
Wie viel Arbeit ist es tatsächlich?
Dankeschön. also wie gesagt, ich stress mich dabei halt auch manchmal und muss mir dann selber immer laut sagen, Gunnar, du machst das sehr, sehr gerne und du wirst das auch dein Leben lang machen, weil ich immer wieder merke, ich kann nicht anders. Und das ist halt, weil es auch mein Punkt ist, mich mit dieser Szene zu verknüpfen. Ich bin kein Musiker oder so, im Gegensatz zu vielen, vielen anderen bei uns aus dem Magazin. Ich habe es probiert mit Gitarre, mit Gesang, mit Banjo, also wirklich mit allen möglichen Kram, Maultrommel, Mundharmonika. Ich kann es einfach nicht und habe auch in diversen Bands gespielt. Eigentlich war es immer nur eine Band, die dauernd ihren Namen gewechselt hat. Und so ist das halt mein Beitrag, so ein bisschen zur Szene oder halt, dass ich mich auch zugehörig fühle, neben halt einfach den Gefühlen auf Konzerten und Festivals. Und deshalb sage ich mir das halt auch immer wieder und habe auch sehr, sehr viel Freude dann natürlich dran, wenn ich, es gab beim Punk and Rublik letztes Jahr so einen Moment, als ich gerade einen Aufkleber irgendwo an eine Laterne geklebt habe, da kam ein Typ auf mich zu und meinte, ihr seid so ein geiles Magazin. Und das ist natürlich ein absolutes Hochgefühl, ne? Wenn man dann gelobt wird oder auch, wenn ein Felix ankommt und sagt, hey, habt ihr nicht Bock, irgendwie im Podcast mal was dazu zu sagen zu diesem Thema? Ne? Also das ist schon für mich wie ein Ritterschlag und macht das Ganze halt noch schöner, als es eh schon ist.
Das ist tatsächlich ein Gefühl, das kenne ich vom Podcasten auch so ein bisschen. Also ich kann das sehr gut nachvollziehen. Das ist, es gibt so Momente, da stresst dich das unfassbar, einfach weil man sich auch mit Arbeit überladen hat. Also man hat ja nicht nur irgendwie das hier, sondern man hat ja einen normalen Job noch. Und dann machst du nach dem Job quasi einfach nochmal einen Job. Und dann gibt es so Momente, wo du echt denkst, das geht nicht. So funktioniert das hier nicht mehr länger. Aber irgendwie kann man es dann auch nicht lassen. Kommen wir mal wieder zur Lieblingskategorie heute. Was ist deine All-Time-Lieblingsplatte? Von mir aus wirklich dein Lieblingsalbum oder auch nur eins, wo du sagst, ey, da hängen so viele Erinnerungen dran, dieses Album möchte ich um keinen Preis der Welt jemals missen.
Du stellst aber auch Fragen, ne?
Ja, ich habe extra schon hier so, ich dachte, ich packe extra so das Klassiker-Fragen-Ding aus, aber es sind natürlich auch die Gemeinen, ne? Ich weiß das schon.
Auf Klassiker war ich nicht vorbereitet. Der All-Time-Favorite. Also All-Time-Favorite würde ich... Da nagelst du mich jetzt fest. Wie lange geht der Podcast?
Ja, wir haben Zeit, also...
Ich kann ja mal versuchen, spontan zu sein, aber also was ich halt immer wieder auflege, was mich immer wieder begleitet, ist ein sehr, die von NoFX, I Heard They Suck Live. Also das ist einfach auch, wenn ich dieser Band mittlerweile so ein bisschen abgeschworen habe, ist das einfach ein Album, welches mich so umgehauen hat damals, als ich zum ersten Mal gehört habe und auch nach wie vor, wenn diese Lieder irgendwo in der Disco spielen oder gespielt werden in der Kneipe, ist egal wo, dann brechen alle, dann bricht alles aus mir heraus. Also ich find's großartig auch, dass da kann einer noch so lange sagen, dass irgendwie die Alive von den Ramones, It's Alive, das beste Live-Album der Welt ist, da sage ich, fick dich. I Heard They Suck Live ist auf jeden Fall das beste Live-Album der Welt.
Ja, fick dich, du Arschloch, und spiel Gitarre, würde die Terrorgruppe dazu sagen. Ja, haben wir das auch noch abgehakt. Sehr schön. Du hast gerade Interviews schon mal so ein bisschen angesprochen und da habe ich mich tatsächlich gefragt, wie ist es so 2020? Gerade ihr featured auch ja diverse US-Bands oder einfach Bands, die halt nicht aus Deutschland kommen. Wie läuft das Interview auch vielleicht in Zeiten von Corona ab? Ist es dann so, dass man das in ja quasi Anlehnung an das normale persönliche Interview im Rahmen von einem Konzert oder von einem Festival dann per Skype, Zoom, weiß der Geier was führt? Oder läuft dann einfach auch viel schriftlich? Oder ist das tatsächlich einfach so, dass sich das schon Corona hin oder her immer die Waage gehalten hat?
Also zu Corona, ich glaube, dass da gar nicht so ein großer Unterschied ist. Auch vorher war es immer letztendlich so, dass Interviews in der Regel entweder per Skype, per Telefon bei manchen noch oder per Mail halt abgelaufen sind. Ich persönlich, also das ist dann einfach nur Geschmack. Es gibt Leute, die sagen, ich skype lieber, weil man natürlich viel besser auf den Gegenüber oder auf die Gegenüber eingehen kann. Es ist viel angenehmer, man kann Gegenfragen stellen. Das Interview nimmt im besten Fall eine sehr, sehr schöne Dynamik an. Ich persönlich bin ein Freund des Mailers, wie ich ja davor auch schon gesagt habe. Das ist halt bei mir mit dem Englisch so ein bisschen manchmal nicht ganz so einfach ist. Und bei Skype hätte ich da tatsächlich wirklich Probleme, glaube ich, weil ich brauche halt wirklich den direkten Kontakt, um Englisch sprechen zu können. Und über Skype würde das bei mir nicht hinhauen, über Telefon schon gar nicht. Ne? Aber das sind auch persönliche Geschmäcker. Vor Shows oder auch nach Shows war auch früher nicht unbedingt die Regel. Also auf Festivals eher, weil da die Bands noch mal kurz einen Moment Zeit haben zwischendurch. Oder manche Bands das ja auch als Abwechslung annehmen, weil denen halt auf dem Festival zwischendurch dann einfach mal langweilig ist. Man glaubt es kaum, aber es kommt vor. Bei Konzerten, das haben Bands häufig nicht gerne. Also dass die dann im Vorfeld, also davor sowieso nicht, weil die dann gestresst sind, weil dann doch beim Soundcheck irgendwas nicht hingehauen hat, weil der Hausmischer irgendwie totale Scheiße baut oder wie auch immer. Ich habe mehrere Anläufe mit verschiedenen Bands gehabt, auf Konzerten, vor Konzerten oder nach Konzerten, und es ist tatsächlich immer in die Hose gegangen. Entweder waren die Leute so gestresst, dass das Konzert keinen Sinn gemacht hat, die Band mich vergessen hat und ich einfach im Backstage saß und 10-mal die Band angesprochen habe, was denn nun ist. Ja, passiert gleich, wenn wir fertig sind mit Essen, aber letztendlich hat dann das Konzert irgendwann angefangen und ich habe gesagt, fick dich, ich gehe jetzt runter tanzen. Zumal ein Interview ohne Band auch schlecht ist, aber ich wollte auch nicht weiter rumhängen, ich fand das einfach nur total bescheuert. Ja, und danach ist die Band halt kaputt, besoffen, ja, oder hat irgendwelche Substanzen eventuell drin, sodass das halt auch überhaupt gar keinen Sinn macht, ne? Und deshalb halt einfach ein nüchternes Interview per Mail oder per Skype ist halt schon der Status quo im Prinzip.
Ja, durchaus interessant, wie sich das da doch auch unterscheidet von Person zu Person, beziehungsweise auch von Künstler zu Künstler. Ich kenne das teilweise eben von so größeren Touren, wenn da irgendwie sowas angerollt kommt, wie früher die mal Hell on Earth Tour oder jetzt immer noch die Persistence Tour, dass im Zuge solcher Geschichten dann schon irgendwie mal auch so ein Interview mitgemacht wird, einfach weil das ja eh 38 Bands sind, die 2 Wochen zusammen unterwegs sind, wo ja gefühlt dann alles so durchstrukturiert abläuft, dass man irgendwie gar nicht mehr das Gefühl hat, dass das so richtig Punk oder Hardcore ist, weil das einfach so professionell abläuft, dass du denkst, wie, hier geht's pünktlich los. Okay.
Ja, also das passiert natürlich, dass es halt bei den größeren Touren zu Interviews dazwischen kommt. Und das ist genau, wie du gerade beschreibst, halt diese Taktung. So, wir sind dann und dann verabredet, sei da und da. Und das ist halt gerade, wenn dann so ein großer Koffer angerollt kommt, ne? Also wirklich die großen Bands, die dann wirklich den Tourmanager dabei haben und der ganz klar sagt, du jetzt das, und man dahin gesetzt wird und los geht's. Und dann sitzt der halt daneben und guckt auf die Uhr und vorbei und die nächsten. Und da kommt man sich halt schon manchmal so vor, als würde man jetzt irgendwie, keine Ahnung, Bon Jovi oder was weiß ich nicht, wen interviewen.
Ja, war am Ende dann nicht Bon Jovi, sondern doch nur irgendjemand anders. Ist für uns aber wahrscheinlich einfach wieder eine gute Stelle, um ein bisschen über Musik zu sprechen oder zumindest Musik zu hören. Du hast uns natürlich noch mehr mitgebracht. Was ist dein drittes Lied?
Ja, nachdem ich so mit zwei Titeln so ein bisschen in meine eigene Vergangenheit gegangen bin, möchte ich jetzt nochmal so einen Schritt zurück machen, weil Klassiker gehören halt immer mit dazu. Und Klassiker, die halt auch lange, bevor man die Musik gehört hat, veröffentlicht wurden. Und da gehören die Bad Brains mit Band in DC definitiv dazu. Also auf ihrem selbstbetitelten Album, ich meine irgendwie Anfang der 82 oder so ist es gekommen. Also ich war ein Jahr alt und da haben die halt so ein Mörderalbum damals rausgebracht. Ich weiß nicht, 89 oder so wird es, glaube ich, nochmal wieder veröffentlicht unter einem anderen Titel. Aber auf jeden Fall grandios, grandiose Band, wenn man mal auch überlegt, in welcher Zeit, also in einer Zeit von irgendwie Anfang der 80er, Ende der 70er, als sie sich gegründet haben, haben die halt diese Mischung, dieses Crossover von Jazz, Funk, Hardcore, Metal, was da Punk, was da eingeflossen ist, diese Schnelligkeit, diese Rauheit, eine Band, die man jedem nur ans Herz legen kann, auch einfach nur geschichtlich tatsächlich, weil auch in Bezug auf die Gleichstellung in den USA ist es, glaube ich, auch ein ganz wichtiges Beispiel, was man heranziehen kann oder sollte, auch in der heutigen Zeit von Gleichberechtigung von irgendwelchen Ethnien und so weiter, die dann einfach auf der Bühne standen und natürlich innerhalb der Punk-Szene, die damals noch ja wirklich in den Kinderschuhen stand, schräg angeguckt wurden, weil es halt nicht normal war, muss man ganz klar sagen, auf der Bühne dann eine Band stehen zu haben, die nicht klassisch, ich sag's jetzt mal, weiß ist. Also das war schon was Phänomenales und dieses Lied Band in DC, letztendlich waren sie ja, soweit ich weiß, auch tatsächlich, wurden sie rausgeschmissen, also das durch ihre Konzerte, durch diese Rauheit, sodass sie ja dann auch nach New York gegangen sind und in New York dann auch Bands wie Agnostic Front ganz, ganz stark geprägt haben. Also die haben auch für andere Bands einfach so viel gemacht und andere Bands so stark supported. Und ich kann immer nur sagen, ja, Support the Supporters, dementsprechend großartig.
Ich könnte jetzt ungefähr 10 Minuten nur über das oder nur darauf Bezug nehmen, was du gerade gesagt hast. Alleine, wie sich das so entwickelte, wie das aufgrund der ganzen Gewalt dann wirklich, ja, du hast schon gesagt, aus Washington rausgeflogen ist, die es bei den Konzerten gab und dann nach New York ging, wo dann ja viele Bands letzten Endes die gegründet haben oder die so stark beeinflusst haben, die wir heute eben als diese Urväter des New York Hardcore kennen. Und ich würde behaupten, dass das Bad Brains Albumcover ist eines der ikonischsten, das der Hardcore kennt, mit diesem Blitzeinschlag im Kapitol. Ja. Ich glaube, da gibt es wenige in der gesamten Hardcore- und Punk-Szene, die so bekannt sind wie dieses. Sehr, sehr geile Songauswahl auf jeden Fall.
Ja, also ich find's halt auch, also ja, ich könnte da halt auch immer stundenlang drüber reden und finde es halt auch einfach sehr beeindruckend, immer wieder zu welcher Zeit. Also ich kann ja jetzt natürlich in der Zeit, wo ich groß geworden bin, 90er mit Chaostage oder so, dann das ist halt aber alles, das ist alles Kinderkacke. Ne? Wir mussten uns ja wirklich mit nichts auseinandersetzen. Das war halt zu der Zeit einfach noch ein bisschen was anderes. Und da kann ich halt einfach immer nur wieder meinen Hut ziehen vor diesen Leuten, dass die halt das so durchgezogen haben und kann auch nur sagen, dass sie es auch verdient haben, entsprechend unterstützt zu werden oder auch Bands wie Agnostic Front, die haben es gottverdammt nochmal verdient, ihren Lebensunterhalt damit zu bestreiten. Ne? Also das, ich finde das immer problematisch, wenn diesen Bands irgendwie Ausverkauf oder so vorgeworfen wird, aber es gibt Bands, die haben so viel für die Szene getan oder für einen getan und die haben es einfach verdient. Ne? Und dann natürlich müssen die irgendwie ihren Lebensunterhalt bestreiten und da gebe ich halt mein Geld gerne für das, was sie mir gegeben haben.
Ja, nachvollziehbar. Jetzt wollen wir natürlich aber trotzdem endlich mal irgendwie ein bisschen reinhören. Nicht, dass uns hier noch vorgeworfen wird, wir würden nur 5 Minuten über Lieder sprechen und sie dann nicht anspielen. Also, Bad Brains haben auf ihrem selbstbetitelten Album 1982 Band in DC veröffentlicht. Das Ganze kam auf Reach Out International Records raus und klingt wie folgt.
Musik macht Menschen unsterblich, aber hinter dem Glanz der Bühne beginnt die Dunkelheit. Machtmissbrauch, Gier, Lügen und Geschichten, die nie ans Licht kommen sollten.
And the shock news this morning is that ex-Beatle John Lennon has been shot dead in New York.
The singer Amy Winehouse has been found dead in her North London flat.
Tatort, Musik, Sex, Crime und Rock'n'Roll.
Hallo, ich bin Malte Asmus und in Tatort Musik, Sex, Crime and Rock'n'Roll gehe ich solchen Geschichten nach. Wir erzählen von den wahren Skandalen der Musikindustrie, von Machtspielen hinter goldenen Schallplatten, von zerstörerischen Beziehungen, von Geld, das Karriere macht und Leben ruiniert. Von Amy Winehouse bis Kurt Cobain, von Betrug und Korruption bis zu Gewalt und Mord.
Shakur was shot 4 times after leaving the Mike Tyson Boxing Match in Las Vegas.
Wir rekonstruieren, was wirklich geschah und fragen, wer trägt eigentlich die Schuld, wenn Ruhm gefährlich wird? Tatort Musik, Sex, Crime and Rock'n'Roll. Wahre Skandale, echte Verbrechen, Geschichten über Ruhm, Rausch und den Preis dafür, alles zu wollen. Abonniert Tatort Musik am besten schon jetzt im Podcatcher eurer Wahl und folgt uns auch bei TikTok und Instagram. Alle Links findet ihr selbstverständlich in den Shownotes. Wir hören uns.
Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts aus der weiten Welt der Musik findest du auf meinmusikpodcast.de.
Lass uns mal noch über was anderes sprechen, was du vorhin auch schon mal angesprochen hast, nämlich Away from Life Streets. Das ist, ja, letzten Endes schon viel Do-It-Yourself. Also ihr stellt die Plattform, wo man Events, Locations und so weiter eintragen kann. Und letzten Endes, wenn es genutzt wird, funktioniert es wie ein großer Veranstaltungskalender. Sehe ich das richtig?
Genau, also die Grundidee damals war davon, dass uns allen halt irgendwie ein Veranstaltungskalender gefehlt hat. Wir haben halt danach gesucht, eine Plattform, wo ich einfach mal sage, so, ich bin jetzt dieses Wochenende in Berlin oder ich bin dieses Wochenende in Regensburg und ich möchte einfach wissen, was geht da ab, welche Bands spielen da und auch wenn keine Band spielt, welche Locations, welche Bars, Kneipen, wie auch immer gibt es, wo ich mich szenezugehörig fühlen kann, wo ich mich zu Hause fühlen kann. So war im Prinzip die Grundidee und auch nochmal zusätzlich halt auch kleinere Bands wieder eine Plattform zu bieten. Ne, weil da würden sich jetzt nicht, ich glaube nicht, dass sich El Hefe oder Fat Mike dann hinsetzt und die Tourdaten da einträgt oder so. Auch die Praktikanten werden das da nicht tun. Ne? Das ist halt schon ein bisschen eher auch für die kleineren gedacht. Ja, so war damals der Grundgedanke davon und das hat dann der Simon zusammen mit, jetzt darf ich nichts Falsches sagen, mit zwei Freunden letztendlich dann programmiert und haben das halt optisch richtig schön gemacht, haben wahnsinnig tolle Ideen da eingepflegt, also wirklich mit den Locations, dass die Bands sich selber eintragen können. Also es ist im Prinzip so, dass man sich da, jeder kann da Locations hinzufügen, jeder kann seine Band da selber hinzufügen, Tourdaten eintragen und das sollte sich im Prinzip selber tragen, sodass wir am Ende die Plattform stellen und die Bands oder auch die Locations selber das Ding mit Inhalt füllen. So war der Grundgedanke. hat letztendlich leider nicht ganz so funktioniert, wie wir uns das gedacht haben. Letztendlich ist das aber immer ein Projekt, immer noch ein Projekt, was wir weiter voll an den Start bringen wollen und was auch richtig Zukunft hat, sind wir ganz fest der Meinung, weil die Leute suchen halt händeringend nach sowas. Man muss es halt nur irgendwie an die breitere Masse so ein bisschen rantragen, weil selbst wenn ich bei, keine Ahnung, bei Eventim oder was weiß ich, gibt es ja auch irgendwelche Showkalender oder so. Aber was bringt es mir, wenn dann zwischendurch ja, irgendwelche Popbands oder Lady Gaga oder sowas angezeigt werden durch Zufall oder letztendlich ja auch nur gesteuert von einem riesigen Unternehmen, welches nur Kohle abzieht. Die will man ja dadurch auch im besten Falle nicht noch unterstützen.
Ja, dann hoffen wir einfach mal, dass der ein oder andere, die ein oder andere oder wer auch immer, jeder, der sich angesprochen fühlt, einfach mal da vorbeiklickt. Auch das findet ihr in den Shownotes, verlinke ich. Und dann frage ich dich jetzt einfach mal, wenn ich dich nach deinem absoluten Nummer-1-Tipp für irgendeine Location, egal wo in Deutschland, frage, wo schickst du mich hin?
Oh Gott. Oh Gott. Tja, wo schicke ich dich hin? Die Nummer-1-Location. Tja, letztendlich kann ich und darf ich da auch gar nichts anderes sagen, glaube ich, als das bei Schier Heinz in Hannover. Also das ist so mein Hauskeller-Club, wo ich die größten Feste meines Lebens gefeiert habe, welches jetzt leider abgerissen werden muss, weil die Stadt sich überlegt hat, dass da ein Schwimmbad neu gemacht wird. Also es ist im Keller, im alten Fahrradkeller von einem alten kleinen Schwimmbad. Und ja, jetzt nach vielen Hin und Her ist es so, dass das bei Schier Heinz jetzt wohl ja, neu gebaut werden soll auf dem angrenzenden Gelände, aber es ist natürlich nicht dasselbe wie so ein alter, verranzter Fahrradkeller. Wobei auch das Verranzt nicht mehr wirklich passt. Also früher war das so ein bisschen, also es hat mich fast an irgendwelche Bilder von den CBGBs Toiletten erinnert, wie es da aussah. Es war wirklich wild und also es gab keine Klotür, nichts. Ja, als Sitzmöbel war mal ein Sarg irgendwo in der Ecke gestellt, aber vielmehr auch nicht. Mittlerweile ist es natürlich durch Studi-Partys und so auch ein bisschen mehr Hochglanz geworden, aber nichtsdestotrotz sind die Konzerte da einfach immer großartig gewesen. Und ja, ich hoffe, dass ich da noch ein paar Konzerte erleben kann halt, ne? Aber dank Corona ist es jetzt so, vielleicht wird es abgerissen ohne Abschiedsparty, ich weiß es nicht. Ja, also kann ich nur empfehlen, in Hannover-Linden, in Linden-Nord, das bei Schier Heinz, geiler Keller.
Ja, sollte ich mal nach Hannover kommen und es steht noch, werde ich vorbeischauen. Party ist das nächste Stichwort. Ihr veranstaltet selber ein Festival, ich klopfe hier auf Holz, in der Hoffnung, dass es stattfindet. 7. November 2020, Stehbruch. Wie kam es dazu, dass ihr als Online-Fanzine gesagt habt, ey, Was liegt näher, als dass wir jetzt noch ein Festival machen?
Da muss ich so ein bisschen passen im Prinzip, weil das Festival, das gibt es tatsächlich, soweit ich weiß, länger als das Magazin. Das gab es vorher schon, das war so ein bisschen aus Simons Bands, die dann ab und zu mal irgendwie gespielt haben. Also ich habe auf dem Festival mal gehört von einem Ureinwohner von Unterertal, dass es halt früher in einem Steinbruch stattgefunden hat, deshalb Stehbruch, das ist wohl dieser Steinbruch dann. Ja, irgendwann ist es dann halt einfach nur in die Halle des Sportvereins, also in die Sporthalle gewandert und ja, letztendlich ist auch das auf Simons Mist gewachsen, der das dann mit vielen, vielen Helfern und Helferinnen auf die Beine gestellt hat, also viel sein Fußballverein macht da halt ganz viel mit. Also es ist alles ehrenamtlich. Es ist so, dass sich die Türsteher, das Tresenpersonal, die kommen alle da aus dem Ort. Die Eltern sind dann am Essensstand und so weiter. Also es ist halt wirklich alles total familiär. Es ist unglaublich schön, eine wunderschöne Gegend. Wahnsinnig herzliche Menschen, auch in diesem kleinen Dorf. Man macht da ja schon ein bisschen Krawall, in Anführungsstrichen. Wie herzlich man da auch in den kleinen Dorfschenken aufgenommen wird, das ist, kann ich wirklich einfach nur empfehlen. Und ich hoffe sehr, dass es dann auch in diesem Jahr noch stattfinden kann. Ja, oder ich weiß nicht, ob es dann mit Ausweichterminen wie auch immer oder ob wir dann einfach aufs nächste Jahr gehen. Also das ist mehr Simons Baustelle. Also ich bin da als Besucher und als Supporter des Festivals. Sehe zu, dass ich halt ein bisschen was filme für ein Aftermovie und so weiter. Wer sich dafür interessiert, wie es aussieht, der kann sich das Aftermovie auch anschauen bei YouTube einfach, auf unserem YouTube-Kanal von Away From Life, da kann man mal so ein bisschen reinschauen. Und ich glaube, man kriegt da sehr gut mit, wie familiär es ist. Es ist wirklich wunderschön. Auch wenn ich am nächsten Tag immer tierische Kopfschmerzen habe wegen dieser blöden Mischungsbar. Da gibt es eine Bar, wo es halt dann, naja, ich bin halt sonst aus meinen Kneipen und so nur normale Schnäpse, Kümmerlingen und so weiter, Kräuterschnäpse gewöhnt und da gibt es dann halt so diese Jugendsünden wie Asbach-Cola und so ein Kram.
Ich glaube, Asbach-Cola war schon die Jugendsünde meines Vaters. Ja, Stehbruch heißt das Ganze. Dieses Jahr unter anderem mit Slapshot, The Casualties, Lion's Law. Letztes Jahr Headliner Agnostic Front, wenn ich richtig informiert bin. Genau. Also klein und familiär, aber keineswegs auf der Bühne klein und familiär. Ich habe hier noch eine Frage stehen und die heißt, wie nah seid ihr an Bands dran? Und das ist sowas, das habe ich mich dann irgendwann, als ich mir so meine ganzen Fragen aufgeschrieben habe, habe ich mir gedacht, da gibt es ja bestimmt auch so Band XY halt, mit der hast du dann so viele Jahre schon zu tun. Wie nah oder wie eng wird so ein Kontakt? Erfährt man dann vielleicht auch unter der Hand mal vorher, hey, wir machen hier ein neues Album, aber warte mal bitte noch auf die Pressemitteilung des Labels. Wie eng ist der Kontakt da zwischen manchen Bands und euch?
Das kommt halt auch wieder drauf an. Aber wurde gerade... Gehe da gleich nochmal drauf ein, wurde gerade enger Kontakt saß. Das ist auch nochmal so ein Ding beim Stairbruch. Also es gibt halt keine Absperrung und so weiter. Und es ist halt eine kleine aufgebaute Bühne, das wollte ich nochmal ganz kurz anmerken, was halt auch diese Nähe ausmacht und diese Nähe zu den Bands. Also du kannst halt direkt auf die Bühne und halt wie bei den Punkrock Holidays, gut, da schafft man es manchmal nicht ganz so einfach aufgrund der Höhe hoch. Also unsere Bühne ist dann ein bisschen niedriger. Von daher ist es halt wirklich eine ganz, ganz tolle Atmosphäre. So, jetzt aber genug der Werbung. Ja, die Nähe zu den Bands, es kommt halt ganz drauf an. Manche Bands, da ist reger Kontakt und man tauscht sich auch so aus oder man kriegt mal etwas zugespielt, sage ich mal, hey, hier, das ist das Demo von unserem neuen Album, keine Ahnung, wann es erscheint, aber die und die Songs haben wir fertig, was hältst du davon? Dass man halt schon mal so ein bisschen reinhören kann und auch, dass die Bands tatsächlich die Meinung hören wollen, was natürlich dann immer sehr, sehr schön ist. Es gibt aber auch andere Bands, mit denen arbeitet man seit Jahren zusammen und man hat sich halt auch schon oft getroffen. Aber wenn man aneinander vorbeigeht, also die erkennen einen halt dann nicht mehr so wirklich, weil sie halt einfach mit Scheuklappen manchmal auch durch den Backstage laufen. Ich selber laufe aber mittlerweile auch durch Backstage, wenn ich dann im Backstage bin, mit Scheuklappen rum, um mir irgendwie nicht Bands zu versauen. Was halt auch manchmal passieren kann, ne? Wenn da irgendwelche alten Helden sind, die man total abfeiert oder abgefeiert hat und dann halt wirklich feststellt, was das für Personen sind oder dass die Band nur das Geld deswegen macht, weil so die Band irgendwie, der eine sitzt in der Ecke, der andere in der, also die reden gar nicht mehr miteinander und so, und das sind halt auch einfach Szenen, die man nicht sehen möchte als Fan auch gerade. Aber ja, zu deiner Frage, wie gesagt, es ist einfach, auch da ist es unterschiedlich und das ist natürlich auch das Schöne, wenn du so an so einem Online-Scene, Fanzine arbeitest, dieser Kontakt zu den Bands einfach mit den in Anführungsstrichen halt Helden, ich habe diesen Begriff ja gerade schon mal benutzt, halt zu telefonieren, sich mit denen auszutauschen, das ist schon, also für mich auf jeden Fall schon ein Stück weit ein Hochgefühl dann. Ich bin natürlich auch immer sehr nervös, bevor ich die treffe oder so. Das kann ich nicht abstellen, weil ich halt auch ein Stück weit einfach ein Fanboy bin. Aber es ist halt cool und macht Spaß. Manchmal ist halt auch Schattenzeiten, aber ansonsten, ja.
Ja, verständlich. Ja. Also, glaube ich, kann man nachvollziehen. Dann, ich glaube, sind wir mehr oder weniger schon am Ende angelangt. Ich habe es als sehr kurzweilige Stunde empfunden. Ich hoffe, es ging dir genauso. Ich habe natürlich noch eine abschließende Frage an dich, Gunnar. Was war das beste Erlebnis, das du im Zuge deiner Arbeit für Away From Life in all den Jahren gehabt hast?
Das beste Erlebnis. Was war das beste Erlebnis? Oh, das waren wirklich tatsächlich viele. Ich müsste jetzt... Das ist wirklich eine wahnsinnig schwierige Frage. Also das schönste Erlebnis, was ich hatte, war, glaube ich, als ich Axel von Wieso kennenlernen durfte, weil der einfach mich seit so unglaublich vielen Jahren oder seine Stimme mich seit so unglaublich vielen Jahren begleitet. Das war, glaube ich, das größte Gefühl. Und als ich gemerkt habe, was für ein Mensch dahinter steckt, war es halt nochmal ein tolleres Gefühl. Also man erlebt es halt in Interviews relativ selten, dass man vorm Interview nochmal ganz in Ruhe, dass der Gegenüber oder die Gegenüber sich nochmal Zeit nimmt und ganz in Ruhe mit dir quatscht. Und halt der Axel hat dann halt auch gefragt, was ich beruflich mache und so. Also das war halt sehr, sehr wertschätzend einfach. Und das hat richtig, richtig Spaß und Freude gemacht. Und da denke ich immer sehr, sehr gerne dran zurück. Ich glaube, das war mit das schönste Erlebnis, was ich hatte.
So klingt es auf jeden Fall. Ich bedanke mich, wie gesagt, bei dir, Gunnar. Danke, dass du dir Zeit genommen hast.
Sehr gerne.
Ich hoffe, wir haben hier einen guten Einblick geschaffen in die Welt der Fanzines oder Online-Fanzines und wie die Arbeit dahinter abläuft. Wenn es euch gefallen hat, dann abonniert den Podcast, liked ihn und dann bleibt uns ja eigentlich wirklich nur noch eins zu tun, nämlich das letzte Lied anzuhören, das du mitgebracht hast, Gunnar. Aber vorher muss ich noch eins sagen, ich packe wieder alle Lieder in die Spotify und in die YouTube-Playlist. Wer sich also nochmal anhören möchte, was Gunnar und was natürlich auch Tim in Episode 1 für Lieder mitgebracht haben, kann das da tun. Und jetzt, wie gesagt, Gunnar, dein Auftritt, dein letzter Auftritt, was hast du uns als viertes Lied mitgebracht?
Ja, und ein Lied bzw. eine Band darf jetzt auf gar keinen Fall fehlen, um das Ganze ein bisschen komplett zu machen. Und zwar ist das Lion's Law, also die Franzosen, mit dem Song Escape von ihrem neuen Album. Ein großartiger Song, auf den wir uns halt auch schon sehr, sehr freuen, den dann live mal hören zu können. Und wir hoffen, dass das dann auf dem Stairbruch letztendlich auch sein wird. Das heißt, Daumen drücken, dass wir dieses Lied dann auch entsprechend auf dem Stairbruch hören dürfen. Neben vielen, vielen anderen tollen Liedern, neben vielen, vielen tollen anderen Bands, tollen Leuten. Also ich hoffe, wir sehen uns da.
Zum Abschluss, also Lion's Law mit Escape vom Album The Pain, The Blood and the Sword, erschienen auf HFMN in diesem Jahr, im Jahr 2020. Und ob ihr euch das Ganze live angucken wollt, könnt ihr euch schon mal so ein bisschen vorfühlen.
Dir hat dieser Musikpodcast gefallen? Dann abonniere, bewerte und empfehle ihn weiter. meinmusikpodcast.de, Deutschlands erstes Musikpodcast-Portal. Von ABBA bis Zappa. Hast du selber einen Musikpodcast und willst ihn bei uns kostenlos hosten? Klicke einfach meinmusikpodcast.de/meine-podcasts. meinmusikpodcast.de, Deutschlands erstes Musikpodcast-Portal.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.